Mäßige Hosen, dein Podcast-Tierarzt. Mit Nicola Fischer
und Christian Beer.
Ja, moin Christian.
Moin Nicola.
Heute ist ein ganz besonderer Tag oder eine ganz besondere Aufzeichnung vielmehr, denn wir werden nicht alleine sein.
Okay, du hast uns eine Überraschung organisiert.
Ich habe uns eine Überraschung organisiert. Wir sind ja normalerweise auch nicht so ganz alleine. Wir haben ja immer hier die sehr kritische Regie im Raum, die aufpasst, dass wir nicht zu laut sind oder auch zu leise und die auf die Zeit schielt. Aber heute kommt noch ein Gast dazu, weil wir haben uns überlegt, dass wir neben den Folgen, die wir so aufzeichnen, eine Rubrik sozusagen spielen wollen.
Okay, weil wir nicht mehr so viele Themen haben? Nein.
Nein, also ich glaube, Themen oder auch Krankheiten gehen nie aus.
Wir haben noch viel auf Lager, da bin ich fest von überzeugt. Aber ich glaube, wir haben ja auch den Blick über unseren Tellerrand hinaus und deswegen ist es bestimmt spannend, auch mit anderen Menschen zu kommunizieren und die mit hier zu uns einzuladen.
Genau, es sind natürlich Menschen oder Persönlichkeiten oder auch Persönlichkeiten aus dem öffentlichen Leben, wie das so heißt, die mit Tieren im weitesten Sinne etwas zu tun haben. Sie arbeiten mit Tieren, sie leben mit Tieren, sie sorgen sich um Tiere oder sie haben mit Tieren in Verbindung stehenden Projekten zu tun. Also in Verbindung stehende Projekte haben mit Tieren zu tun, so rum.
Okay, das trifft ja dann fast alle.
Ja, ich glaube, 34 Millionen Menschen haben Haustiere. Die holen wir ja schon in unserem normalen Podcast ab, aber wir wollen uns so um ganz besondere Persönlichkeiten kümmern.
Ich finde das mega interessant, mega spannend. Bin super, super neugierig auf viele interessante Gäste und wette, wir können eine Menge dazulernen.
Ja, ich überrasche dich einfach mal. Du weißt ja, glaube ich, noch nicht, wen ich da organisiert habe. Christian, sei höflich zu deinem Hund.
Bin ich, glaube ich, meistens oder so.
Ja, das ist der Buchtitel von einem Hundeverhaltenstherapeuten, der auch ein Buch geschrieben hat. Und ich finde, der Titel, der sticht so ein bisschen aus dem Regal, oder?
Stimmt, so ähnlich wie unser Podcast-Titel, oder?
Mit dem Unterschied, dass fast niemand weiß, was mäßige Hosen sind. Aber spricht der Titel dich an? Hast du dir überhaupt schon mal einen Ratgeber gekauft?
Ein Ratgeber zur Hundeerziehung oder ein Ratgeber allgemein?
Nie loslassen und klarkommen. Nein, nein, tatsächlich zum Thema Hundeerziehung.
Nein, muss ich gestehen, habe ich nicht. Liegt aber auch daran, dass mit unserem ersten Hund, den wir bekommen haben, meine Frau gleich voll in das Geschehen eingestiegen ist. Hundeschule und so weiter und so fort. Und ziemlich schnell selbst dann auch eine Ausbildung zur Hundetrainerin gemacht hat. Und wenn ich so ein wandelndes Lexikon in der Wohnung habe, brauche ich kein Buch.
Ja, da ist was dran. Ich habe mir auch, glaube ich, wenige Bücher gekauft zum Thema Hunderziehung. Tatsächlich war eben dieses eines davon, eins von dreien wahrscheinlich. Ja, und mit diesem Autor und diesem Hundeverhaltenstherapeuten, so nennt er sich oder so nennt man ihn, sprechen wir heute.
Schön. Ich bin gespannt, ob er uns erzählt, wie er auf den Titel gekommen ist.
Genau, das möchte ich auch gerne wissen. Das habe ich jetzt auch nirgends auf die Schnelle rausfinden können. Nun ist unser Gast sehr gefragt. Wir werden ihn gleich mal anrufen. Ich habe aber herausgefunden, dass wenn man bei ihm ein Training bekommen möchte, muss man mit einer Warteliste von bis zu 6 Monaten rechnen.
Wow. Also, ich dachte, das geht nur bei Jürgen Rütter oder solchen bekannten Größen, dass man so lange warten muss, das ist schon eine Menge. Das ist ja länger als auf einen Arztbesuch.
Ja, ne? Ich glaube aber, der heißt Martin Rütter.
Okay.
Ich glaube, du hast Jürgen gesagt.
Habe ich Jürgen gesagt?
Tatsächlich, ja.
Wir werden das hinterher hören, ob ich Jürgen gesagt habe. Ey, Martin Rütter meinte ich, ja.
Ja. Gut, dann würde ich sagen.
Nicola, dann wähl die Nummer.
Dann,
ich bin neugierig.
Ja, dann wählen wir jetzt unseren Gast hier in die Sendung, weil er kann natürlich physisch nicht da sein, aber am Telefon. Und wir wählen ihn mal uns rein.
Hallo Nicola.
Hallo Marci, herzlich willkommen.
Hi, grüß dich.
Grüß dich.
Hi, vielen Dank.
Hallo Marci, mein Name ist Christian.
Hallo Christian, grüß dich, freut mich sehr.
Ich bin sehr neugierig auf das Gespräch mit dir.
Genau, es ist ja so ein bisschen so eine andere Situation, man kann sich nicht sehen. Nun kennen wir uns schon ein bisschen, aber das Gespräch muss halt irgendwie, läuft Audio und man kann eben halt visuell seinen Gesprächspartner nicht wahrnehmen.
Was für mich persönlich immer schwierig ist, weil ich brauche immer einen Abnehmer, weil ich bemerke auch, wenn ich beispielsweise mit meiner Frau jetzt spreche und sie bewegt sich so durch die Wohnung, durch das Haus und geht von einem Zimmer zum nächsten und redet mit mir, brauche ich immer einen Abnehmer für das, was ich sage. Und das ist so ein bisschen, ich bin auch kein Telefoniermensch, um ehrlich zu sein. Und so fühlt sich das dann manchmal an bei einem Podcast.
Ja.
Als würde man telefonieren.
Läufst du dann einer Frau in der Wohnung hinterher?
Tatsächlich, wenn es wirklich, wenn es ein spannendes Thema ist, was ich unbedingt loswerden will, dann laufe ich hinterher und sage, Mensch, bleib doch mal stehen, ich muss dir das mal kurz zu Ende erzählen.
Ja, vielleicht macht sie das ja mit Absicht.
Es kann sein, das ist wirklich eine gute Methode, um mich dann hinter sich herzuziehen, ja, ist wirklich so.
Aber daran, finde ich, merkt man schon an dieser Stelle, du bist ein Kommunikationsprofi und Christian und ich haben uns ein bisschen schon unterhalten, bevor wir dich jetzt angerufen haben, über den Titel deines Buches. Der hat mich ja direkt gecatcht. Ich finde, dieser Titel sticht heraus. Ich habe dein Buch natürlich auch relativ schnell verschlungen. Vielleicht magst du uns zunächst mal sagen, wie kamst du auf diesen Titel?
Tatsächlich wurde ich eingeladen vom Gräf und Unser Verlag nach München und war sehr gespannt, war auch sehr offen, wusste nicht, was mich erwartet. Und die Verlagsleitung, Nadja Harzdorf, hat mich dann zu sich eingeladen. Wir saßen da zusammen und haben darüber gesprochen, was so mein Hauptthema ist. Und ich meinte, eigentlich ist es meistens die Kommunikation. Das ist jetzt nicht ein Thema, sondern ein sehr weit gefächertes Thema. Aber ich denke, dass das so mein Thema ist. Da meinte sie, aber was würde dir denn dabei am wichtigsten erscheinen? Da habe ich gesagt, ja, ich glaube, das ist der Austausch zwischen Respekt und der Höflichkeit dem anderen gegenüber. Und da meinte sie, wenn du einen Appell hättest oder eine Botschaft, was würdest du den Menschen sagen? Ich habe gesagt, dass sie höflicher sein sollten zu ihren Hunden. Weil wenn man den anderen versteht, darauf eingeht, auf die Bedürfnisse, dann kann man auch höflicher sein. Und so ist es dann tatsächlich gekommen. Das war ein Arbeitstitel und das ist von eigentlich Stunde eins geblieben.
Ich finde ihn perfekt. Christian, ja. Was sagst du?
Also, hat mich sehr, sehr neugierig gemacht. Ich muss gestehen, ich habe das Buch nicht gelesen. Ich habe gerade mal auf die Schnelle drin geblättert. Finde es aber super interessant, ja.
Ja, ich finde den Titel total ansprechend, sagte ich ja bereits. Und jetzt so mit dieser Erklärung, mit dem Hintergrund muss ich sagen, noch nie hat ein Ratgeber oder ein Hundeerziehungsratgeber ja mich so angefasst oder auch abgeholt, sagt man ja. Weil ich bin in der Tat sehr höflich zu meinen Hunden. Wie ist das mit dir, Christian?
Ach, wie schön.
Ja, das ist eine Frage der Definition. Also ich halte meinem Hund seltenst die Tür auf. Das mache ich bei meiner Frau wohl schon. Wenn das Höflichkeit ist, dann bin ich nicht so höflich zu meinem Hund. Wenn es darum geht, dass ich ihm mit Respekt begegne und versuche zu erkennen, was seine Bedürfnisse sind, dann glaube ich, bin ich schon höflich. Ob es mir immer so gelingt, das steht mal auf einem anderen Blatt.
Genau, darauf wollte ich eigentlich hinaus, lieber Christian. Es geht gar nicht darum, dass du bitte und danke sagst. Es ist vielmehr halt eben auf die Bedürfnisse des anderen einzugehen und zu versuchen zu verstehen, was der andere einem mitteilen möchte. In einer Kommunikation ist nie eine Einbahnstraße, es ist mein Sender und ein Empfänger. Und wenn der Hund als Sender versucht, eine Information, eine Botschaft bei dir zu hinterlassen, aber es kommt nicht an oder du verstehst das nicht oder gibst dem gar keinen Raum, weil du beispielsweise mit deinen eigenen Gedanken und Gefühlen beschäftigt bist. Das ist eher gemeint. Ich hatte tatsächlich mal eine Bühnenshow gehabt und bin nach der Bühnenshow runter und dann kam eine Dame zu mir und sagte, ich habe ihr Buch so gern gelesen und seitdem ich dieses Buch gelesen habe, sage ich immer nur Danke und bitte zu meinen Hunden. Nein, das war gar nicht damit gemeint.
Darf ich an der Stelle mal einhaken? Du sprachst gerade von der Kommunikation und ich habe in einem deiner Insta-Videos, ich weiß leider nicht mehr ganz genau, wie es betitelt war, du hattest eine Frage von einem deiner Follower beantwortet, bist du auf Paul Watzlawick zu sprechen gekommen als Kommunikationsforscher und hast eins seiner Axiome da beschrieben. Und das fand ich super spannend, jetzt diesen Bogen aus der menschlichen Kommunikation rüberzuziehen in die, ich sage jetzt mal Verhaltenstherapie in Anführungsstrichen bei Hunden. Mhm. Hast du das in deiner Ausbildung gelernt? Hast du dir das selbst erarbeitet? Oder also mir wäre es, als ich habe mich durch die Schule meiner Tochter mit dem Thema kurz befassen dürfen, als ich sie für eine Arbeit abgefragt habe. Daher kenne ich diese fünf Axiome von Paul Watzlawick. Mhm. Ich wäre nie auf die Idee gekommen, das auf die Hundeerziehung zu übertragen. Finde ich super spannend. Wie kommst du dazu?
Tatsächlich ist es viel leichter, wenn der Mensch von sich selbst ausgehen kann. Das heißt also, wenn ich den Menschen versuche, abstrakte Dinge und Gedankengänge des Hundes oder kommunikative Mittel des Hundes zu erklären, ist es weit schwieriger und fällt mir dann im Nachhinein tatsächlich auch etwas leichter, aber wenn es halt eben auf den Menschen bezogen ist. Und wenn ich immer die Parallelen zu Menschen ziehe und sage, hey, bei dir ist es gar nicht anders. Und ich selbst bin viel gereist in meinem Leben und versuche natürlich auch nicht der deutschen Sprache zu bedienen. Ich bin hier nicht groß geworden, beziehungsweise nicht hier geboren und musste mir natürlich die Sprache aneignen. Und ich habe mich sehr dafür interessiert, woher die einzelnen Worte kommen, wie diese Zusammenhänge entstehen. Und dementsprechend war ich immer sehr neugierig, auch auf die menschliche Kommunikation. Und bei meiner Recherche dann später bin ich dann natürlich auch auf Watzlawick gestoßen und musste mit Erstaunen feststellen, dass es natürlich die absoluten identischen Vorgänge auch beim Hund gibt und die Probleme natürlich auch zwischen Hund und Mensch keine anderen sind wie zwischen Mensch und Mensch.
Hast du vielleicht da irgendwie so ein plakatives Beispiel in Kommunikationsproblemen? Also was ist so ein ganz klassisches Beispiel für eine Misskommunikation?
Beispielsweise ist eines der Axiome von Paul Watzlawick, dass Kommunikation Ursache und Wirkung ist, also im Grunde genommen kreisförmig. Das bedeutet im Falle eines zwischen zwei Menschen, dass beispielsweise der Mann immer von der nörgelnden Frau total angebiedert ist und kommt von der Arbeit dementsprechend etwas später, wohingegen seine Frau total darüber sich echauffiert, warum er denn zu spät kommt und nörgelnd zu Hause auf ihn wartet. Das heißt also, es ist kreisförmig, wohingegen der Mann später von der Arbeit kommt, weil er halt eben seiner nörgelnden Frau aus dem Weg gehen möchte. Ähnlich ist es beispielsweise zwischen Mensch und Hund. Sagen wir mal, du hast einen Hund, der Schwierigkeiten hat beim Rückruf bzw. im Freilauf und der kommt nicht immer zuverlässig wieder. Dementsprechend lässt du den seltener von alleine, weil du Angst hast, dass er dir wegläuft. Und wenn du den mal von alleine hast, denkt sich der Hund, Mensch, endlich die Freiheit und läuft dann dementsprechend weiter weg und schürt damit die Angst des Menschen, ja, dass der dann doch nicht wiederkommt. Und dementsprechend lässt er den seltener von alleine. Das ist halt ein Teufelskreis und dementsprechend entstehen genau solche kommunikativen Schwierigkeiten.
Und die kannst du durchbrechen mit deiner Arbeit?
Die kann ich durchbrechen durch meine Arbeit, indem ich deutlich darauf hinweise, wo die Fehler liegen. Indem ich ganz, ganz klar darauf hindeute und sage, pass mal auf, guck mal, so sieht es aus. Und die Ursache ist meistens ganz woanders. Womit die Leute zu mir kommen, Menschen kommen von Deutschland weit zu mir, besuchen meine Trainings, meine Seminare, seltenst gehen die wirklich echt auf die Ursache ein, sondern meistens stören sie sich an den Symptomen. Das ist aber nur die Spitze des Eisbergs. Also wenn der Hund beispielsweise jetzt irgendwie Verhaltensauffälligkeiten, aggressives Verhalten beispielsweise an der Leine entwickelt, dann arbeite ich nicht am aggressiven Verhalten, weil das ist absolut sinnlos. Warum macht der Hund das, was er tut? Und inwiefern hat der Mensch damit zu tun? Und da gehe ich genau auf die Kommunikation ein, weil das meistens der Schlüssel ist.
Arbeitest du denn überwiegend mit dem Hunden oder mit dem Menschen? Also weil du sprachst von Ursache und Symptomatik. Ist es der Mensch, den du dir genauer anguckst oder ist es in dem Fall dann der Hund?
Ihr seid ja so schön wie der Herr, so ist Geschirr. Und bei mir ist es wirklich so, dass wenn ich mir den Hund anschaue, ich aus dem Hund den Menschen erkenne und sehe, wo die Probleme des Menschen liegen, wo die Unsicherheiten liegen, wo die Probleme liegen, wo die Angst liegt beispielsweise. Und damit haben wir häufig zu tun. Die Menschen, wir sind getrieben teilweise von Angst und Liebe und häufig ist das halt eben so, dass die Menschen, wenn sie mit ihrem Hund unterwegs sind, sehr viele Sorgen, Ängste haben, Gedanken haben, die sie nicht ablegen können. Und wie soll ich dann den Hund ran? Der Hund spiegelt das Ganze wieder, ist wie so eine Art Gefühlsbarometer.
Was ist denn deiner Auffassung nach hauptursächlich oder ein oft auftretendes Problem zwischen Hund und Halter? Womit melden sich die meisten bei dir?
Das ist ganz unterschiedlich, ob es jetzt beim Menschen arbeiten ja an allen verschiedenen Sachen. Ach, da meldet sich meine Katze.
Das klang so wie eine Katze, ja.
Ich sitze hier gerade bei dem schönen Wetter, weil wir uns auf dem Hof und meine Katze schleicht um meine Beine herum. Das sind unterschiedliche Sachen, aber zu mir kommen meistens Menschen, die wirklich Hunde haben, die schon aus dem Gleichgewicht geraten sind. Ob sie jetzt beispielsweise besonders ängstliches Verhalten entwickelt haben oder halt eben traumatisiert sind, aggressives Verhalten entwickelt haben, Artgenossen gegenüber, sowohl als auch Menschen gegenüber. Das sind halt Extremfälle, die zu mir kommen, aber es kommen auch einfache Fälle zu mir, wie beispielsweise Menschen, die mit ihrem jungen Tier schon von vornherein jedem Problem aus dem Weg gehen möchten, beziehungsweise halt eben jedes Problem auch lösen möchten, weil aus dem Weg gehen ist nie die Lösung. Und dementsprechend ist es sehr vielfältig zum Glück. Aber es sind die unterschiedlichsten Wünsche und Gedanken. Und ich versuche, dass Mensch und Hund sich einfach verstehen, wie so eine Art Brücke zwischen zwei Parteien.
Ein Kommunikationstrainer.
Richtig, genau.
Und lernen einige deiner Kunden auch was für die Kommunikation mit ihren Partnern?
Sehr viel sogar. Sehr, sehr viel sogar. Und darauf muss ich wirklich sehr, sehr intensiv ein. Mehr als ich je zuvor dachte. Häufig ist es so auch, dass die Hunde natürlich nicht nur einer einzigen Person gehören, sondern halt in einer Familie groß werden. Das heißt also, da sind halt eben auch zwei Parteien dafür notwendig, um diesen Hund zu pflegen und selten sind die sich einig. Das heißt also, meine Aufgabe liegt auch darin, halt Einigkeit zu finden, dass sie keine Streitereien eben ausüben. Ich hatte jetzt beispielsweise gestern einen Fall, da ist eine junge Frau mit ihrem Mann zu mir gekommen und der Mann wollte sich aber nicht trainieren lassen. Er wollte eher halt eben mit ein paar Metern Abstand das Ganze sich anschauen. Das Training dauerte allerdings, oder der Unterricht dauerte 2 Stunden. Und ich habe sie vorbereitet, was auf diesen 2 Stunden da vorkommt auf sie und zukommt auf sie. Und auch der Mann kam in diesem Training vor. Er sollte auch ein paar Übungen machen. Ich habe recht schnell gemerkt, der Mann ist etwas unsicher und hielt sich etwas zurück und hat das Ganze ein bisschen stur dargestellt und sagte, nee, ich bin lieber der Beobachter, so kann ich viel, viel mehr lernen. Ich wusste allerdings, dass er das aus Unsicherheit macht und Angst hatte, einen Fehler zu machen und von mir in irgendeiner Form am Pranger gestellt zu sein oder diese Ohnmacht, ich schaffe es nicht. Aber auch darüber haben wir geredet und habe ihm gesagt, hey, du bist in einem in diesem Unterricht ist man offen für Fehler, man darf diese Fehler machen und ich freue mich darüber, wenn du Fehler machst vor mir, dann kann ich dich darauf hinweisen, dass es vielleicht besser geht oder anders geht.
Nun ist es ja so, dass die Beziehung zwischen seinem Hund, also für die allermeisten glücklicherweise auch ein sehr emotional behaftetes Thema ist. Wenn man zu einem Hundetrainer geht, braucht man Hilfe, weil man selber an irgendeiner Stelle nicht weiterkommt. Wie emotional nimmst du denn solche Trainings wahr? Also fließen da auch manchmal Tränen oder ist Verzweiflung auch ein Thema?
Häufiger als du glaubst tatsächlich und häufiger als ich damals geglaubt habe. Also regelmäßig fließen Tränen. Also es ist natürlich, es geht hier um ein Familienmitglied und diesem Familienmitglied geht es seltenst gut, wenn sie zu mir kommt. Und ich spreche natürlich Dinge an, die sehr sensibel sind, sehr intim sind, die sehr wichtig sind, um angesprochen zu werden. Und dementsprechend ist fließen da manchmal Tränen der Verzweiflung auch Tränen der Freude, dass das endlich ein Ende hat und vielleicht ein Neuanfang und auch irgendwie auch so ein bisschen so eine Erleichterung entsteht dann dadurch, wenn so ein Riesenlaster von ihnen abfällt. Es kommen Leute zu mir, die natürlich auch sagen, Mensch, ich wurde jetzt in mehreren Trainingseinheiten und bei verschiedenen Schulen wurden wir abgewiesen und ich kann denen dann zum Glück sagen, Mensch, das Problem ist gar nicht so groß, wir kommen da relativ schnell an unser Ziel. Und dementsprechend fällt von ihnen auch ein Riesenlaster ab. Und ja, und Emotionen gehören immer dazu, auch bei mir selbst. Mir gehen auch Trainingseinheiten teilweise auch sehr nah. Und
darf ich dazu eine Frage stellen, wo du sagst, dass es dich auch greift oder ergreift und dass die Leute dann nach Hause gehen? Nimmst du das mit nach Hause, also im psychologischen Sinne, oder schaffst du es dann an der Haustür, das abzulegen und dich frei zu machen?
Wenn ich jetzt beispielsweise einen heftigen Fall habe und die Familie ist verzweifelt, der Hund ist absolut in einem sehr kritischen Zustand, psychisch gesehen, und ist sehr gefährdet, auch in seinem Umfeld. Und ich bin da verzweifelt und merke, ich komme nicht weiter, dann nehme ich das natürlich mit. Aber ich bin mittlerweile so, dass ich nicht nach Hause komme, es ablegen kann und weiß, ich habe mein Bestes getan und werde, wenn es heute nicht gereicht hat, morgen ist auch nochmal ein Tag, darüber nachzudenken und es vielleicht noch besser zu machen. Mhm. Also das kann ich von Mal zu Mal, glaube ich, ein bisschen besser damit umgehen und auch zu Hause wirklich auch Schluss damit machen.
Ich glaube, das ist auch ein wichtiges Learning, also nicht nur in deinem Beruf oder in meinem, sondern in so ziemlich jedem Beruf, dass man lernt, eben an der Tür loszulassen, um auch wieder frei zu sein für die nächsten Sachen und so weiter und so fort. Ne?
Also, ist das denn so bei euch, jetzt beispielsweise jetzt auch bei dir als Tierarzt, wenn du dann halt sagst, Mensch, ne, also ich kann nicht auch ein Tier einschläfern beispielsweise und dass die Menschen das mit Gleichgültigkeit auch irgendwie verwechseln?
Also ich verspüre in den meisten Fällen keine Trauer, weil ich weiß, dass das ein ganz, ganz wichtiger Schritt, der letzte Schritt auf dem Weg ist und eine notwendige Hilfe in dem Fall dann ist für den Patienten. Die Leute tun mir leid, natürlich tut mir auch das Leid des Tieres leid. Es gibt Momente, die mich dann noch ein bisschen mehr berühren, wenn es ein Patient ist, den ich viele, viele Jahre begleitet habe. Wenn es vielleicht ein Hund ist, der mich an meinen eigenen ersten Hund erinnert, den ich dann eingeschläfert habe. Oder wenn es Menschen sind, wo ich merke, boah, das ist für die jetzt mehr als für andere, weil das die alleinstehende ältere Menschen, die nur noch diesen kleinen Hund hatten und solche Geschichten. Das rührt mich schon an. Ich bin aber in dem Sinne nicht, ich verfalle nicht in eine Trauer und ich habe über die Jahre auch gelernt, das nicht mitzunehmen, sondern ich lasse das an der Praxistüre dann zurück und erzähle meiner Frau ab und zu von diesen besonderen Fällen. So komisch, wie es klingt, ich bekomme ab und an Dankeskarten für diesen letzten Moment.
Ach, wie toll.
Wo sich die Leute dafür bedanken. Ja, und dann scheine ich es ja ganz gut hingekommen
zu haben. Toll. Ach, wie schön.
Ich habe ja den Eindruck, dass in meinem Berufsstand das Tierverhalten und die Verhaltenstherapie in den letzten Jahren doch deutlich ernster genommen wird als noch zu Zeiten, als ich studiert habe. Also ich mache den Job ja jetzt schon über 20 Jahre. Und nimmst du das auch wahr oder seitdem du das machst, sagst du, okay, da waren die Tierärzte schon immer aufgeschlossen meinem Metier gegenüber?
Ich bin jetzt seit 14 Jahren erst dabei, aber ich habe das Gefühl, das wird die Zusammenarbeit wird immer enger und enger. Dadurch, dass man halt eben auch das eine ohne das andere kaum machen kann. Ja. Also wenn jetzt beispielsweise bestimmte Hunde zu mir kommen und die haben ein paar Verhaltensauffälligkeiten, möchte ich natürlich erstmal sie gesund wissen. Also zumindest halt körperlich, rein körperlich sollten sie halt eben unbeschadet sein, keine Probleme haben und dementsprechend ist es sehr, sehr wichtig für mich, dass die Klienten, die zu mir kommen, einen guten Tierarzt haben. Haben sie keinen guten Tierarzt, verweise ich an meine Bekannten und Freunde, die eben halt eben Veterinärmediziner sind und in ihrem Spezialgebiet uns vielleicht helfen könnten.
Oh, super. Wie findest du raus, dass es ein guter oder kein guter Tierarzt ist?
Oh, das ist super, super schwer zu sagen. Für mich ist es ein Bauchgefühl. Also es ist eine Frage des Bauchgefühls. Dadurch, dass ich jetzt nicht fachlich halt eben in dieser Form die Ahnung habe, weiß ich halt einfach auch nur auf mein Gefühl zu hören. Und wenn ich da reinkomme und merke, dass mein Tier sich wohlfühlt und auch der Tierarzt auch wirklich echt wohlwollend mit mir umgeht und nicht mich nicht einfach so abserviert und auch meinen Fall ernst nimmt. Das sind mir besonders wichtige Sachen. Da würde ich auch jetzt eine Dankeskarte schreiben, beispielsweise.
Okay, super.
Marci, woran erkenne ich denn einen guten Hundetrainer? Oder ist das so pauschal gar nicht zu beantworten?
Es ist immer sehr wichtig zu erfahren, in welchem Fachbereich diese Hundetrainer für Hundeverhaltenstherapeuten konsultiert werden. Es kann beispielsweise jemand sein, der wunderbar halt eben Longieren beibringt, aber wirklich keine Spezialfähigkeiten jetzt mit aggressiven Hunden oder ein besonderes Wissen über aggressives Verhalten bei Hunden hat beispielsweise. Oder sagen wir mal, der Hundetrainer, Verhaltenstherapeut ist beispielsweise jetzt irgendwie viel mit ängstlichen Hunden in Berührung gekommen, hat aber wenig Ahnung von Herdenschutzhunden. Es geht immer darum, was suche ich und mit welchen Menschen komme ich auch klar. Es muss ja auch menschlich funktionieren. Man muss sich demjenigen gegenüber auch öffnen können.
Jetzt haben ja unsere Hörerinnen oder einige vielleicht das Buch noch nicht gelesen. Wir hoffen natürlich, dass der eine oder andere noch dein Buch sich kauft und es liest. Darin ist ja auch ganz gut dein Weg beschrieben. Also dein Weg, wie du auf den Hund gekommen bist. Vielleicht magst du uns das nochmal erzählen. Wie ist das überhaupt entstanden? Die Liebe zu Hunden.
Ich bin in Afghanistan groß geworden und habe dort mit Straßenhunden die ersten Kontakte und Berührungen gehabt und habe dort, ich habe mich irgendwie mit denen solidarisiert, habe ein Verbundenheitsgefühl zu ihnen verspürt und dieser Gedanke hat mich mitgenommen und ich bin dann von Afghanistan damals mit 4,5 nach Pakistan gezogen und dann anschließend nach Russland mit meiner Familie. Und in Russland hatten wir die Möglichkeit, westliches Fernsehen zu sehen. Und da habe ich Lassie gesehen. Und diese wunderbare romantische Geschichte zwischen Lassie und seiner Loyalität den Menschen gegenüber hat mich so fasziniert und so gefesselt, dass ich gedacht habe, ich will meinen eigenen Lassie irgendwann haben.
Marci, ich habe gelesen, dass Forscher herausgefunden haben oder Wissenschaftler, dass der Hund das einzige Lebewesen ist, was die Gesellschaft des Menschen dem oder einem Artgenossen gegenüber vorzieht. Kannst du diese Erkenntnis bestätigen und was denkst du darüber?
Ja, der Hund hat ja den Menschen als erste Sozialpartner. Man muss sich mal vorstellen, dass der Hund natürlich ja auch in dem Fall als Schaffung des Menschen gilt. Der aus dem Lagerwolf ist der Hund entstanden und der Hund ist natürlich auch dem Menschen näher dadurch. Also das heißt im Grunde genommen über die gesamten Jahre dieser Evolution ist da eine Verbindung entstanden, die eigentlich im Grunde genommen also gar nicht bestehen könnte ohne den Menschen und eigentlich auch der Hund in dem Sinne, wie es den heute gibt, auch eigentlich gar nicht besteht ohne den Menschen. Den gibt es ja nicht in dem Sinne. Das heißt also, das ist ja jetzt was nicht, was die Natur geschaffen hat, sondern einfach, was der Mensch quasi durch seine Schöpfung und durch die Selektion über die Jahre so verändert hat, dass aus einem Wolf ein Chihuahua geworden ist.
Das heißt, der Hund, na, du sagtest es ja, braucht den Menschen als Sozialpartner. Und wenn er die Wahl hat, würde er sich lieber einem Menschen anschließen als einem Artgenossen.
Das denke ich schon, definitiv, weil der halt eben natürlich auch den Menschen als Ressourcenverteiler hat. Denn bei Menschen geht es dem Hund gut. Also es gibt jetzt nicht den Hund, der auf der Straße irgendwie jetzt wie Robin Hood die Mülltonnen plündert und dann irgendwie durch die Straßen streunert und den anderen Hunden Futter gibt. Mhm. Es ist der Mensch, der den Hund das Futter gibt und der Mensch, der halt quasi den Hund in Sicherheit bringt. Und dementsprechend denke ich halt auch einfach, dass der Hund da die Verbundenheit zum Menschen immer auch sucht, immer die Nähe des Menschen sucht. Aber andersrum denke ich auch, dass der Mensch die Nähe des Hundes immer sucht.
Zumindest einige Menschen.
Zumindest einige Menschen, das ist wirklich so.
Ja, Marci, du lebst mit mehreren Hunden in einem Haushalt und wie wir ja auch schon gehört haben, mit einer Katze. Mit wie vielen Hunden lebst du zusammen und deiner Frau natürlich?
Ich habe 4 Hunde und 2 Kater und es funktioniert, ja. Das ist die erste Frage, die mir gestellt wird. Das funktioniert? Ja, natürlich funktioniert das. Wow. Meine Katzen die kommunizieren, und das ist das Interessante, die kommunizieren jetzt augenscheinlich ganz anders. Die haben eine ganz andere Körpersprache.
Da habe ich eine Frage zu. Aus deiner Sicht, glaubst du, dass sich die Katzen besser auf die Hunde einstellen können und sie analysieren oder umgekehrt? Oder ist es pari-pari?
Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe das nicht häufig beobachten dürfen, aber zumindest über die ganzen Jahre bei meinen eigenen Tieren durfte ich das beobachten, dass die Katzen sich besser auf die Hunde einlassen als andersrum.
Ach so, ich hätte jetzt getippt.
Einiges einfacher.
Ja, ich hätte jetzt mit meinem Laienverständnis getippt, dass der Hund, na, der ist ja sowieso so ein anpassungsfähiges Wesen, dass der Hund sich praktisch der Katze dann unterwirft, anpasst.
Ich glaube, die Katze ist einfach schlauer.
Nein.
Das ist eine Grundsatzdiskussion und ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, es kann aber auch sein, dass es daran liegt, dass hier die Vorherrschaft bei mir die Katzen besitzen. Also die Katzen haben hier regieren bei mir zu Hause und es kann dadurch diese Souveränität in irgendeiner Form halt eben so verdeutlichen, dass sie sagen, Mensch, du bist in meinem Zuhause, natürlich bin ich souverän, egal wer vor mir steht. Ich weiß es nicht.
Ich kenne ja einen deiner Hunde, zumindest durch Instagram, und das ist dein Mädchen. Das ist eine Kangal-Hündin.
Genau.
Und wie machst du das im Zusammenleben? Also kommst du auch mal ins Schlingern? Musst du auch mal mit deinen Tieren trainieren? Oder ja.
Oder zu welchem Hundetrainer gehst du?
Ich glaube nicht, dass er zu einem anderen Hundetrainer geht.
ich trainiere tagtäglich mit ihnen über mehrere Stunden. Für mich ist der gesamte Alltag eigentlich Training. Für mich geht es immer darum, dass ich jetzt nicht sage, pass mal auf, wir werden jetzt eine Stunde lang nur am Rückruf trainieren, sondern für mich ist der gesamte Alltag und jeder Kontakt zu meinen Hunden eine bewusste Entscheidung. Also wenn ich interagiere mit meinen Tieren, immer bewusst. Das heißt also, da passiert nichts nebenbei. Keine Berührung, kein Augenkontakt, kein Signal fällt in irgendeiner Form zufällig. Das sind alles bewusste Vorgänge, die ich natürlich über Jahre mir angeeignet habe, dass ich bewusst mit meinen Tieren kommuniziere. Das bedeutet, dass wenn ich die Leine in die Hand nehme, mit ihnen rausgehe, 3-4 Stunden am Tag, dann ist das ein Allround-Training. Ich trainiere sie an der Leine mit Artgenossen, mit Sachen, die auf dem Boden liegen. Ich lebe in Köln. Wir sind im Stadtwald in Kontakt mit vielen verschiedenen Menschen, mit Hunden, teilweise Hunden, die Probleme haben mit Artgenossen, Menschen, die Probleme haben mit anderen Menschen oder auch mit Hunden. Das heißt also, der gesamte Alltag bietet so viele Herausforderungen, so viele wunderbare Möglichkeiten, um zu trainieren, dass ich sage, hey, das nehme ich alles gerne dankend an. Jede Herausforderung, ich gehe raus und sehe eine Situation und sage, lass uns das doch mal ausprobieren und schauen, wie wir da durchkommen.
Ja, das klingt toll. Christian?
Das kann ich absolut unterschreiben. Und ich glaube, das ist auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt aus meiner Sicht, jetzt, was du gerade gesagt hast. Viele Leute denken, okay, mein Hund war jetzt bei der Hundeschule und jetzt ist er fertig und dann ist das Thema für mich durch. Dass jeder Tag wieder ein neues Training auch beinhaltet. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, den man sich verinnerlichen muss als Hundehalter, dass man die Chance hat, jeden Tag mit seinem Hund und von seinem Hund was zu lernen.
Der Hund ist halt einfach auch wie so eine Art motivierender Partner, der dich subtil immer wieder dir den Spiegel vorhält und dir zeigt, hey, du bist gerade unbewusst oder du kommunizierst gerade nicht wirklich deutlich für mich und ich verstehe dich gerade nicht.
Das ist ganz interessant, dass du das ansprichst, Marci. Ich hatte das, glaube ich, auch schon mal in einem unserer Vorgespräche vor einiger Zeit erzählt, dass eine meiner Hündinnen, als ich dann den Spaziergang genutzt habe, geschäftliche Telefonate zu führen, vielleicht auch mal raue Telefonate oder ähnliches, dass sich eine meiner Hündinnen angewöhnt hat, sobald ich das Handy am Ohr habe und spreche, ist sie stehen geblieben und nicht mehr mitgekommen.
Konsequent. Wahnsinn, oder? Unglaublich. Jetzt musst du dir mal vorstellen, wie sensibel dieses Tier auf dich reagiert und weiß, dass du gerade mit deinen Gedanken woanders bist, dass du abwanderst und dieses Bewusstsein nicht da hast, dass da eigentlich nicht die Nicola, mein Frauchen, mit mir läuft, sondern einfach eine leere Hülle. Und die Gedanken und die Gefühle dieser Frau sind ganz woanders, nicht bei mir. Das ist ähnlich, wie wenn du jetzt beispielsweise mit deinem Partner irgendwo besitzt, ins Restaurant gehst, ihr freut euch auf den schönen Abend, du hast dich schick gemacht und hast den ganzen Tag eine wunderbare Vorfreude schon so aufrecht gehalten und jetzt sitzt du an dem Abend und dein Partner ist beispielsweise mit seinen Gedanken mit der Arbeit noch beschäftigt oder schaut dir dezent über deine Schulter und schaut sich das Fußballspiel an, was im Hintergrund läuft.
Ja.
Also so ungefähr wäre das natürlich, wie wenn jetzt, du musst dir mal vorstellen, wir haben hier nicht die 24 Stunden nur für den Hund. Das sind, wenn es hochkommt, 2, 3, 4 Stunden für den Laien, für den normalen Menschen, sag ich mal. Und diese Zeit will man noch bewusst und mit all seinen Sinnen wahrnehmen und sich nicht ablenken lassen mit irgendwelchen Gesprächen oder sonst irgendetwas.
Also wäre es vermessen dann zu sagen, dass Nicolas Hündin versucht, auf diese Art und Weise eine Erziehung zu erzielen?
Interessant.
Es ist wirklich sehr interessant. Es ist tatsächlich so, dass der Hund auch bemerkt, dass er seine Aufmerksamkeit immer wieder, also die Aufmerksamkeit seines Menschen bekommt, wenn er stehen bleibt. Es ist ja auch eine Erziehungsmaßnahme. Es ist ja, der Hund erzieht seinen Menschen ja mit. Also alleine der bekannte, berühmte Dackelblick. Na, wenn die Hunde beispielsweise die Augenbrauen so hochziehen. Das ist etwas, womit der Hund den Menschen manipuliert hat über die Jahre.
Das klappt. Perfekt.
Das klappt. Das klappt immer. Das ist eine Muskelfaser, die Wölfe beispielsweise nicht so ausgeprägt haben wie der Hund, wie der Haushund. Und durch die über die Jahre Selektion ist das so entstanden, dass der Hund natürlich immer, wenn er die Augenbrauen hochgezogen hat, immer Vorteile dadurch gewonnen hat. Und bemerkt hat, okay, gut, es funktioniert. Ich bekomme Vorteile, ich werde privilegiert, ich werde bevorzugt, wenn ich die Augenbrauen hochziehe. So, und das dementsprechend erzieht der Hund den Menschen, natürlich.
Toll. Das funktioniert auch bei Teenager-Töchtern und Vätern.
Sehr gut.
Also ich finde das großartig. Also ein so interessanter Fact. Also jetzt auch für dich nochmal. Also wusstest du das, was Marci erzählt hat mit diesen Muskeln und mit den Augenbrauen?
Da habe ich in der Anatomie wohl nicht gut genug aufgepasst, dass dem Wolf dieser Muskel fehlt.
Ich meine sogar, dieser Muskel hat einen ganz außergewöhnlichen Namen und heißt AUA-101. Korrigiere mich, googelt das mal. AUA-101. Googelt das mal, ich bin mir nicht sicher. Ich weiß auch nicht, warum der so heißt, aber es ist wirklich Wahnsinn. Also die Hunde sind, die wissen uns Menschen genau einzuschätzen, die wissen genau, wie sie uns auch natürlich dahin bekommen, dass wir schneller sputen. Mein Mädchen hat es beispielsweise fantastisch drauf, ganz, ganz dezent und sehr, sehr laut, neben meinem Kopf zu gähnen.
Was heißt das?
Aber das ist eine Aufforderung für was auch immer. Aufforderung, schneller zu sein, um mit ihr rauszugehen. Aufforderung, dass sie jetzt mal, dass ich mal ein bisschen schneller kochen soll, um sie zu bedienen. Alles Mögliche. Es ist eine Aufforderungsgeste von ihr.
Ich dachte, dass das gern beim Hund auch, Angst und Stress durchaus auch ist, ne?
Auch, aber das ist, wie in jedem Bereich, kannst du ein Verhalten nicht generalisieren und sagen, das ist genau so und dafür steht es. Stell dir mal vor, du kommst jetzt, du fragst mich, hast noch nie eine Menschenseele gesehen und fragst mich, Mensch, Massi, woran erkenne ich Freund von, wie kann ich einen Freund von Feind unterscheiden? Ich würde sagen, Mensch, Nicola, jeder, der lächelt, der ist freundlich. Aber Lächeln kann herablassend sein, jemand kann über dich lächeln, mit dir lachen, jemand kann aus Verlegenheit lächeln und dementsprechend ist auch jedes einzelne Verhalten des Hundes im Kontext zu betrachten und erst zu verstehen. Heißt also, wenn er beispielsweise gähnt und er gähnt eher nach innen gezogen, senkt den Kopf dabei, wendet sich ab, kann es natürlich eine Beschwichtigung sein, kann aber auch nach innen, nach außen gehende Beschwichtigung sein. Das heißt also, der Hund kann auch sein Gegenüber beschwichtigen. Es kann aber auch eine Aufforderung sein. Das ist wie in jedem Verhalten, wenn der Hund dich anspringt. Es kann sein, dass der Hund dich maßregelt beim Anspringen. Es kann sein, dass er das vor Freude macht. Es kann sein, dass er das als Übersprungshandlung macht. Und dementsprechend kann man auch, und das ist das, was ich am Anfang gesagt habe, ein Verhalten muss immer im Gesamtbild betrachtet werden. Und dann kann die Ursache festgestellt werden und eine Diagnose erstellt werden. Dann kann man auch eine Lösung dafür finden.
Also wenn ich mal einen Hundetrainer bräuchte, den ich natürlich im Moment nicht brauche, dann wärst du meine erste Wahl. Also mich holt es wirklich total ab. Und wenn ich die Telefongeschichte noch einmal abrunden soll, tatsächlich habe ich mir dann abgewöhnt, auf Spaziergängen zu telefonieren, weil meine Aufmerksamkeit dann in dieser Stunde, die wir zusammen haben, auch wirklich dann den Hunden gilt.
Wunderbar.
Erziehungserfolg.
Total. Und das tut auch dir gut, auch mal abzuschalten und zu sagen, hey, ich gönne meinem Körper, meinem Geist jetzt einfach mal eine Stunde Ruhe.
Ja, ich empfinde das ähnlich. Christian, bist du dabei?
Auf jeden Fall. Ich sollte mir vielleicht dann doch mal abgewöhnen, ab und zu Podcast zu hören beim Hundespaziergang.
Hey, ja, das mache ich zum Beispiel auch gar nicht. Das mache ich beim Autofahren.
Okay.
Ich mache das beim Saugen. Ja. Wenn ich zu Hause sauge, das ist auch für mich total meditativ.
Das Problem ist nur, dass ich weniger lange sauge, als ich dann mit dem Hund spazieren gehe. Das heißt, ich könnte nur kurze Podcasts hören.
Mhm. Mini-Podcasts. vielleicht nochmal, der Grund unseres Podcasts ist ja so ein bisschen, dass wir die Leute so ein bisschen wegholen wollen vom Googlen, dass wir wirklich qualitative Infos rund um die Tiermedizin hier auch rausgeben wollen. Wie ist das denn bei dir als Hundeverhaltenstherapeut? Googeln die Leute oft, was mache ich, wenn mein Hund XYZ macht? Wie ist das mit dem Schwarmwissen? Was sind da so deine Erfahrungen zu?
Auch diese Fälle werden tatsächlich gegoogelt. Und das Problem ist, dass es sehr unbefriedigend ist, was man googelt. Ich sag mal, man findet schneller wahrscheinlich nach irgendeinem Symptom, wenn es irgendetwas Medizinisches ist, als wenn es jetzt irgendetwas Psychisches ist. Es ist meistens so, dass in meinen Trainingseinheiten, wenn ich Klienten ganz frisch bekomme und die sagen, Mensch, ich habe hier beispielsweise einen Hund und der flippt immer bei anderen Hunden aus oder egal, was für ein Fall das ist, dass ich ein paar Sequenzen filme.
Ah.
Das heißt also, ich schicke die Menschen vor und sage, ich möchte erst mal sehen, was los ist bei euch, ich möchte euch kennenlernen. Die schicken mir vorher natürlich ein Formular mit all den Fragen, die sie beantwortet haben, was das für ein Hund ist, wo die Probleme sind, wie lange sie den Hund schon haben, was sie sich wünschen, also welche Zielvorstellungen, damit wir ein genaues Bild davon bekommen. Aber das ist ja nur die eine Seite der Medaille. Das heißt also, wenn ich sie dann kennenlerne, sage ich, okay, gut, ich habe ja das Kontaktformular gelesen, ich habe ja gesehen, was die Probleme sind, aber jetzt möchte ich das Ganze aus der Sicht des Hundes auch sehen. Ich bitte Sie einfach, gehen Sie diese Strecke entlang und verhalten Sie sich so, als sei ich gar nicht da, beispielsweise. Und dann filme ich das Ganze und dann analysieren wir das später gemeinsam. Und dann sehen wir, oh verdammt, ich ziehe beispielsweise die Arme die ganze Zeit hoch oder ziehe die Leine ganz stramm jedes Mal, wenn ich einen anderen Hund sehe oder ich lasse mich jedes Mal von meinem Hund ausbremsen, der läuft mir vor die Füße und ich laufe ihm herum oder ich orientiere mich zu sehr nach meinem Tier oder ich leine ihn beispielsweise unter großer Spannung ab. Das sind so viele Dinge, die einem selbst gar nicht auffallen.
Wow. Also, wenn ich einen Wunsch frei hätte, würde ich gerne mit Marci mal so eine Analyse machen. Also, er analysiert, wie ich mit denen spaziergehe.
Komm vorbei.
Und ich kann.
Aber hätte ich, glaube ich, nur Positives zu erzählen.
Vielleicht würdest du feststellen, dass ich meinen Hunden einfach zu viele Fragen stelle.
Was meinst du denn? Sprichst du mit denen oder was?
Ja, soll ich dich jetzt ableihen? Willst du da mal gucken gehen? Hast du schon was getrunken? Aber lustigerweise reagieren sie ja da drauf.
Es ist sehr, sehr interessant, weil du unterstützt deine eigene Bewegung, deine Handlung, indem du was sagst. Das heißt also, im Grunde genommen sagst du nicht etwas, um eine Antwort zu erwarten, sondern du handelst ja währenddessen.
Genau.
Du sagst jetzt, hast du schon was getrunken und greifst jetzt schon direkt zur Wasserflasche oder soll ich dich jetzt ableihen? Da checkst du in dem Moment, ob du den Hund ableihen kannst. Das heißt also, du lässt deine Handlung folgen, indem du etwas sagst. Du kommentierst deine eigene Handlung. Das ist absolut in Ordnung. Es ist sogar erwünscht. Es unterstützt dich. Deine Handlung, es unterstützt deine Energie. Das heißt also, im Grunde genommen, wenn ich jemandem sage, ich möchte das nicht, sagen wir mal, der Hund springt mich an und ich nehme ihm den Raum und sage, hey, und ich gehe dabei nach vorne und sage das mit deutlich mit meiner gesamten Ausstrahlung, dann unterstützt mich das, wenn ich sage, ich möchte es nicht.
Also ich würde sagen, ich habe bis jetzt wahnsinnig viel gelernt. Achso, Christian ist noch nicht fertig.
Ich habe noch eine abschließende Frage vielleicht, die mir auf der Zunge brennt. Und zwar in deinem Beruf oder ich sag's mal in deiner Berufung als Mensch-Hund-Kommunikationstherapeut, möchte ich das jetzt mal so bezeichnen. Hast du da noch ein großes Ziel, eine Vision, einen Wunsch, was du unbedingt erreichen möchtest mit deiner Arbeit?
Ja, habe ich. Ich möchte in der Lanxess-Arena auftreten.
Okay.
Oh ja.
Cool. Dann würde ich mich freuen, wenn du das schaffst und werde mich drum bemühen, Karten für die erste Reihe zu bekommen.
Ja,
ihr seid herzlichst eingeladen. Hallo. Sobald es soweit ist, seid ihr herzlichst eingeladen.
Ja, wahnsinnig gerne. Marci, wir haben am Ende unserer Folgen haben wir immer so eine kleine Q&A-Runde, damit die Hörerinnen uns auch ein bisschen besser kennenlernen wollen. Das wollen wir jetzt mit dir machen. Eine Frage, eine kurze Antwort und ich gebe dir die erste Frage rein, Marci.
Okay.
Mein erstes Haustier.
Wellensittich.
Okay, meins war ein Goldfisch.
Sehr gut.
Und bei dir, Nicola?
Das Kaninchen.
Das Kaninchen, okay.
Christian, willst du die zweite Frage stellen?
Okay, Nicola hat mir hier den Zettel rübergeschoben mit den Fragen. Wir brauchen ein Umdenken. In welchem Bereich?
Im Tierschutz. Tatsächlich. Da ist viel Redebedarf. Aber da könnte ich einen ganzen Podcast mitfüllen.
Das machen wir noch.
Ganz, ganz wichtig sogar.
Okay, ja, das finde ich eine tolle Antwort. Mein erster Gedanke war weniger Egoismus, mehr wir.
Mhm, auch schön.
Und ich bin bei Marci, Tierschutz, ganz klar.
Wie schön.
Marci, das kann ich nicht.
Oh, da müsste ich jetzt mal was überlegen.
Das kann auch banal sein, ne?
Ich kann viele Dinge nicht. Ich kann kein Basketball spielen.
Wow.
Ich bin fast 2 Meter groß. Und viele Leute sagen immer, Mensch, Marci, du bist doch mal so früh, du bist schon viel Basketball gespielt. Nein, kann ich überhaupt nicht. Ich sehe damit total schrecklich aus, wenn ich so einen Basketball in der Hand habe.
Schade, hätte so gepasst von der Größe her. Christian, was kannst du nicht?
Also natürlich kann man viele Sachen nicht. Ich würde viele Sachen gerne können. Womit ich echt Schwierigkeiten habe, ich kann mich nicht auf mentales, Meditation einlassen, genau. Also ich habe das ein paar Mal probiert, weil viele Leute sagen, das ist toll, da kommt man runter und so weiter. Ich habe es mit verschiedenen Maßnahmen, ich kann mich nicht drauf einlassen, ich krieg's nicht hin. Ich kann auch kein Yoga machen, weil ich diese Stimmlage des Yoga-Lehrers oder der Yoga-Lehrerin, da sträubt sich was in mir.
Bevor du antwortest, liebe Nicola, ich würde gerne darauf. Irgendwann mal sollten wir diese Podcast-Reihe noch einmal wiederholen mit mir. Solltet ihr das nochmal mit mir machen?
Natürlich.
Würde ich gerne nochmal darauf gerne eingehen. Vielleicht merkt ihr euch das. Es ist wirklich schwierig, wenn man sich nicht darauf einlassen kann. Es fällt uns Hundemenschen zumindest um einiges einfacher, wenn wir im Wald sind. Und da kann ich gerne dir ein paar Tipps geben.
Yoga im Wald mit Marci. Guck.
Ja, cool. Im Stadtpark in Köln.
Jetzt habt ihr schon zwei Verabredungen.
Ohne Meditation.
Genau. Ich kann natürlich auch sehr vieles nicht, aber ich will mich jetzt hier nicht komplett blamieren. Deswegen nehme ich das kleinste Übel. Ich kann überhaupt kein Excel.
Du kannst. Sehr gut.
Das gar nicht.
Sehr gut.
Dieser Satz hat in meinem Beruf so einen Bart. Marci, du bist...
Der ist dominant.
Ah, witzig.
Okay. Bei mir, was ich auch relativ häufig höre und immer wieder ein Schmunzeln habe, ist, der hat Schwierigkeiten mit Männern.
Sehr gut.
Auch gut. Sehr gut. Ich habe auch einen, der hat nichts mit Tieren zu tun, weil ich ja nicht mit Tieren jetzt hauptsächlich arbeite, sondern fürs Fernsehen. Und der Satz hat so einen Bart, ist, wann kommt das im Fernsehen?
Ja, sehr schön, auch sehr gut.
Willst du? Christian, stell die nächste Frage.
Ja, Marci, da trifft man dich nicht.
Auf der Hundewiese.
Oh.
Ah, das ist eine coole Antwort. Du meinst diesen klassischen Hundeauslauf, so eingezäunt?
Nein, auch auf der Hundewiese, auch im Stadtpark, wenn es beispielsweise irgendwie, weiß ich nicht, beschilderte Hundewiesen gibt, Freilaufflächen, ja. Die müssen nicht unbedingt umzäunt sein. Da trifft man mich nicht. Okay. Niemals.
Ja.
Ach, das sympathisch.
Sind auch nicht die schönsten Areale, ja, das stimmt.
Nein.
Christian, du hast es mir schon mal verraten.
Ich habe es schon mal verraten, du wolltest noch mal darauf eingehen. Ich habe gesagt, im Fußballstadion triffst du mich nicht.
Ah, witzig.
Nein!
Ich bin ein bekennender Anti-Fußballer.
Nein! Das ändert sich, du bist eine geile Maschine, bin ich auf jeden Fall ins Stadion.
Ja. Und ich kann mich noch an deine Antwort erinnern, es war die Fleischtheke, glaube ich, nicht wahr?
Ja, da wirst du mich niemals treffen.
Ach, wie schön, wie wunderbar. Nee, siehst du mich auch nicht gerne.
Nee, da würden wir uns sozusagen nicht begegnen.
Mhm. Auch nicht, wenn ihr mal ein Steak für eure Hunde kauft?
Wahrscheinlich nicht dort. Nee. Wobei ich tatsächlich, ich war in Hamburg letztes Jahr und habe mit Mädchen gedreht, hatte 5 Tage Dreharbeiten mit ihr gehabt und sie war wirklich echt am Ende des Tages, am letzten Tag habe ich noch einen schönen Ausflug mit ihr gemacht und habe sie ausgeführt und bin dann zu so einem Imbiss, ich habe mir eine Pommes gekauft und sie durfte eine Bratwurst essen.
Oh.
Das ist eine schön. Belohnung.
Das ist schön. Ja, unsere allerletzte Frage und ich finde, mit der können wir auch ganz gut abrunden. Ich bin nämlich sehr gespannt auf das, was du sagst, Marci. Bei Christian weiß ich es ja schon so ein bisschen. Dafür setze ich mich ein.
Auch für den Tierschutz tatsächlich. Ich liebe den Tierschutz, da komme ich her. Ich möchte nachhaltige Arbeit leisten. Ich möchte meine Reichweite dafür nutzen, dass es den Tieren gut geht. Und wenn ich meinen Beitrag dazu leisten kann, dann tue ich alles dafür.
Und ich glaube, dein Verein hat auch einen Namen, ne? Den kannst du ja auch ruhig auch noch sagen.
Herzensangelegenheiten tatsächlich. Genau. Herzensangelegenheiten haben wir vor 3 Jahren jetzt mittlerweile gegründet und arbeiten überwiegend in Köln, haben jetzt letztes Jahr unsere mobile Tierschutzstation bekommen, worüber wir uns sehr, sehr freuen. Timo heißt das schöne Teil, also Tiermobil und das ist ein mobiler Tierarzt, eine Tiertafel und damit fahren wir durch Köln herum und helfen Menschen, die mit ihren Tieren am Limit sind, nicht die Verpflegung sich leisten können. Und da fahren wir mit wunderbaren Freunden, Tierärzten hin und helfen denen.
Toll, Christian.
Tja, das ist, glaube ich, jetzt mein Stichwort. Denn unter anderem setze ich mich auch dafür ein und bin hier in Hamburg bei der Tiertafel einmal im Monat als Tierarzt tätig.
Ach, wie wunderbar.
Mhm.
So, Nicola.
Was der alles kann, ne? Ja, ich habe jetzt keinen Verein oder kann ja auch nicht irgendwie tiermedizinisch unterwegs sein, aber ich unterstütze finanziell und war auch selber schon vor Ort in Sri Lanka in der Dogcare Klinik und habe über die berichtet, über deren Arbeit.
Wunderbar.
Mhm. Ja, wir sind am Ende. Es war wahnsinnig schön. Christian,
Marci, es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Du hast eine herzerfrischende Art zu erzählen.
Wie schön.
Und wenn die Regie nicht ständig einwinken würde, könnten wir noch eine Stunde dranhängen.
Das könnte ich auch. Das hat mir eine große Freude bereitet. Ich bin sehr, sehr glücklich, dass ich bei euch zu Gast sein durfte. Und freue mich auf das nächste Mal.
Wir sind sehr glücklich, dass du unser erster Gast warst oder bist.
Ach, wunderbar.
Wir freuen
Dann
uns auf deinen.
Bleib gesund und liebe Grüße aus Köln.
Schöne Grüße zurück. Wir freuen uns auf deinen Auftritt in der Lanxess Arena.
Ja, wunderbar.
Tschüss, Marci. Ciao.
Ciao.
Wow.
Ja. Christian, das war unsere erste Folge der Rubrik Wie geht's dir?
Toll. Also mir fehlen die Worte. es wird wahnsinnig schwer, das zu toppen. Also wir haben uns mit der ersten Folge da wirklich schon einen super, super Gast ans Telefon geholt. Tolle Geschichten, tolle Art und Weise zu erzählen, sehr sympathischer Mensch. Ich bin echt gespannt, ich würde ihn gerne mal persönlich kennenlernen.
Ja, ich glaube.
Also live und in Farbe, zum Anfassen sozusagen und nicht nur über die Telefonleitung.
Ja, ich bin da ganz bei dir. Ich könnte mir auch vorstellen, dass wir ihn uns nochmal einladen. Vielleicht suchen wir uns explizit ein Verhaltensthema raus oder so. Ich bin auch nicht dazu gekommen, Fragen zu stellen. Ich glaube, es hätte den Rahmen gesprengt. Also Fragen von Hörerinnen. Das ist dann was fürs nächste Mal.
Ja.
Ich würde sagen, wir...
Wir sind durch für heute, oder? Ein wahnsinniges Wort.
Wir sind durch für heute und ich sage tschüss.
Tschüss.
Mäßige Hosen, dein Podcast-Tierarzt.